Und dann merke ich, dass es wirklich anders ist, wenn man purpose-getrieben ist und dann den Performance-Aspekt nachzieht. Und bei anderen Organisationen ist es ja meistens so, die waren performance-getrieben und ziehen dann Purpose nach. Und bei uns geht es darum zu verhindern, dass das eine das andere übertrumpft, sondern es muss eng verwoben sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sich über kulturelle Themen verständigt, dann sind manchmal ganz andere Gedankenmuster oder so mentale Modelle hinter dem Aspekt Kultur oder wie retten wir den Planeten oder andere Dimensionen, die dann einfach gar nicht in Einklang gebracht werden können, weil so andere Grundannahmen darunter liegen und bis die aufgelöst werden, werden wir noch ein Dreivierteljahr beschäftigt.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um: Wie fühlen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Leading Well steht für eine neue Art der Führung, am Puls der Zeit und am Puls deines Teams, und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Nina Schönian. Nina ist seit 2023 geschäftsführende Vorständin von Greenpeace Deutschland. Dort verantwortet sie zentrale Bereiche wie die Außenvertretung gegenüber der Wirtschaft, Personal, Digitalisierung und Fundraising. Zuvor war sie Geschäftsführerin und auch Mitgründerin des Medienhauses Table Media. Von Nina wollte ich in unserem Gespräch einmal wissen, wie eine NGO wie Greenpeace den eigenen Anspruch, die Welt zu verändern, jeden Tag in wirksames Handeln übersetzt. Wir sprechen darüber, warum eine starke Mission allein nicht ausreicht, um einen Unterschied in der Welt zu machen, was Leistung in einer gemeinnützigen Organisation eigentlich bedeutet und wie Greenpeace sich in Zeiten von künstlicher Intelligenz und gesellschaftlichem Wandel selbst verändert, ohne den Kern der eigenen Identität zu verlieren. Ich wünsche jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Nina Schönian von Greenpeace. Hallo Nina, herzlich willkommen im Leading Well Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Hi.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, super gerne, Nina. Ich bin natürlich super neugierig, mal zu hören, wie sieht deine, eure Welt heute aus, insbesondere in einer Welt, die ja an sich schon so ein bisschen aus den Fugen gerät. Deswegen, um einfach mal direkt einzusteigen, wie schaust du denn so eigentlich aktuell auf unsere Welt, insbesondere eine Welt, in der ihr natürlich mit Greenpeace auch wirkt? Welche Entwicklungen beschäftigen dich dann gerade eigentlich so am meisten? Was sind so Dinge, wo du so das Gefühl hast, hey, das ist für mich, für uns gerade besonders wichtig?
Die Dinge, die mich bewegen, glaube ich, sind für fast alle Menschen wichtig. Also wir haben zu tun mit einem Rechtsruck, wir haben zu tun mit Autokratien, die stärker werden. Wir haben eine demokratische Krise und wir haben eine Krise des Multilateralismus. Ich glaube, die Gesellschaft und die Freiheit und die Sicherheiten, von denen wir zumindest in diesem Bereich der Welt sehr profitieren, sind gerade gefährdet. Und das ist etwas, was mich natürlich sehr, sehr umtreibt und auch uns als Organisation, weil wir brauchen stabile Demokratien, um gut arbeiten zu können. Und wir brauchen natürlich auch einen sicheren Rechtsrahmen, um Umweltschutz vorantreiben zu können.
Man hört schon, das ist natürlich nochmal echt eine ganz andere Situation, als wenn wir jetzt hier mit einem, ich sag jetzt mal einfach privatwirtschaftlichen Unternehmen sprechen würden, was jetzt Schuhe verkauft. Ne? Auch solche Unternehmen sind natürlich Unternehmen, die mit den Entwicklungen der heutigen Zeit zu tun haben. Auch mal Unternehmen, mit denen wir hier sprechen, wo ich dann merke, klar, da geht es auch häufig darum, wie gehen wir mit Unsicherheit, Veränderungen, mit KI um, und trotzdem habt ihr natürlich einen ganz, ganz anderen Rahmen und auch, ich würde mal sagen, eine ganz, ganz andere Zielstellung, die ihr in dem Sinne verfolgt. Wenn du so mal auf die Entwicklung schaust, die du gerade so genannt hast, warum betrifft euch das insbesondere als Greenpeace eigentlich so sehr und wie beeinflusst das euer Wirken aktuell?
Wir sind als Greenpeace ja angetreten vor über 50 Jahren, um Veränderungen in der Gesellschaft herbeizuführen und für einen lebenswerten Planeten. Und je unsicherer die Umstände werden, desto schwieriger wird unsere Arbeit natürlich. Aber das heißt ja nicht, dass sie unmöglich wird. Das heißt, wir müssen schneller werden, wir müssen uns mehr anpassen. Und ich möchte meine Lanze brechen für die ganzen Schuhverkäuferinnen und Schuhverkäufer, weil natürlich haben wir auch ähnliche Herausforderungen, trotz allem. Also Greenpeace ist ja auch ein Unternehmen, das in 35 Ländern aktiv ist. Wir müssen auch unsere Mitarbeitenden zufrieden und stabil halten. Wir brauchen auch unsere Umsätze, unsere regelmäßigen Spendeneinnahmen. Also es gibt viele, viele verbindende Elemente. Und dann auch einige wenige Trennende, wo wir vielleicht noch ein bisschen stärker erschüttert sind von den multipolaren Krisen.
Und ich finde, so eine Sache, die euch mit Sicherheit auch mit wirtschaftlichen Unternehmen, in dem Sinne privatwirtschaftlichen Unternehmen vielleicht auch verbindet, zumindest eine gewisse Abhängigkeit, vielleicht auch so von Zeitgeist, von Trends, von Entwicklungen. Ich denke da auch an so etwas wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz, was mit Sicherheit in den Jahren, ich schätze jetzt einfach mal so 2020 bis 2022, 2023, so ein Peak hatte in der Gesellschaft. Da wurde sehr viel drüber gesprochen. Dann gab es Fridays for Future. Viele Menschen sind auf der Straße gegangen. Und irgendwie hat sich zumindest mein Gefühl, auch das, was medial vielleicht gerade auch so in die Welt posaunt wird, hat sich so ein bisschen verändert. Merkt ihr aktuell weniger Rückenwind auch für eure Arbeit? Wie nimmst du das wahr?
Also Weltrettung war schon immer ein hartes Geschäft. Jetzt ist es vielleicht super hart, aber ich kann mich jetzt aus Greenpeace-Perspektive überhaupt nicht über mangelnden Rückenwind beschweren. Wir haben zum Beispiel wirtschaftlich betrachtet letztes Jahr das stärkste Jahr gehabt, das wir jemals hatten als Greenpeace. Wir haben über 100 Millionen Euro Spenden eingenommen alleine in Deutschland. Das ist ganz, ganz toll. Und das ehrt uns auch und es verpflichtet uns natürlich weiterzumachen. Du hast recht, momentan ist mehr Gegenwind als Rückenwind, aber wir haben ja eine Vergangenheit und auch eine Zukunft auf dem Meer. Und deswegen können wir auch mit solchen Stürmen ganz gut umgehen. Wir haben eine große Flotte und versuchen dann unsere Taktiken anzupassen und andere Allianzen zu schmieden, anders vorzugehen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt im politischen Raum nicht so schnell weiterkommen, dann gucken wir, ob wir andere Verbündete finden, ob wir vielleicht im wirtschaftlichen Raum weiterkommen, ob es dort progressive Akteurinnen und Akteure gibt, mit denen wir uns zusammenschließen können oder ob wir in der Gesellschaft Veränderungen herbeiführen können, bis die Politik dann wieder so weit ist. Und in vielen Bereichen ist sie das ja auch. Das liegt immer am Fokus und wo man sich gerade hinwendet. Und wir versuchen eben einerseits unseren Fokus sehr, sehr stark auf die Probleme zu richten, aber andererseits auch auf die Muster des Gelingens und auf die positiven Aspekte und auch auf die Lösungen. Die gibt es ja auch.
Was man schon so ein bisschen raushört in dem, was du beschreibst, und ich würde es, glaube ich, ganz spannend finden, wenn du auch so für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht auch die Art und Weise, wie ihr letztlich wirkt und arbeitet, noch nicht so gut kennt, da vielleicht zumindest einen groben Rahmen mal skizzieren könntest, weil man hört ja schon raus, ihr seid ja angetreten für einen Wandel in der Welt, einen bestimmten Wandel in der Welt, ne, den du gerne auch nochmal skizzieren kannst. Und dennoch seid ihr ja in dem Sinne abhängig von Menschen, die euch finanzielle Mittel dafür zur Verfügung stellen. Das bedeutet, eine Form von Wirkung ist natürlich die Wirkung in der Welt und gleichzeitig geht es ja darum, auch Stakeholder, in dem Sinne Menschen, die die Spenden an euch richten, mit denen so zu kommunizieren, in Beziehung zu treten, dass ihr die finanziellen Mittel am Ende habt, um auch eure Arbeit auszubauen, weiter tätig zu sein oder vielleicht tatsächlich auch noch im größeren Stil tätig zu sein, ne? Auch in den nächsten Jahren. Wie nimmst du so diese Balance wahr, auch so für euch als Unternehmen? Also sind das tatsächlich so zwei Richtungen, in die ihr wirken müsst? Ist das etwas, wo ihr gleichermaßen Fokus drauf habt, damit die Arbeit so gelingen kann?
Ja, das ist ein sehr guter Aspekt. Also wir haben eine sehr, sehr große Förderinnenbasis in Deutschland. Das sind über 620.000 Menschen, die für uns spenden. Und natürlich stehen wir mit allen zumindest indirekt regelmäßig in Kontakt. Wir haben Greenpeace-Nachrichten und wir versenden viele Newsletter und wir erklären, warum wir tun, was wir tun. Wir arbeiten in drei großen Feldern. Also das eine Ziel ist Ausstieg aus Fossilen und das ist unser Kernthema und ich denke, das ist auch sehr nachvollziehbar. Das zweite Ziel ist Biodiversitätsverlust stoppen und das machen wir natürlich in unseren Kernthemen Meere und Wälder, aber auch in vielen anderen Bereichen. Und das dritte ist dann, einen systemischen Wandel herbeizuführen, also zum Beispiel, was unser Team für Finanzwende macht, dass wir gucken, wo gibt es Finanzierungsstrukturen, die schädlich sind, die Natur zerstören, wo gibt es Banken oder Versicherungen, die zum Beispiel nicht ihrer Verantwortung gerecht werden, wo ist die Gesetzeslage schief und wo können wir nachsteuern. Das sind so die drei Dimensionen. Und ich finde, wir haben wahnsinnig viel Glück mit unseren FörderInnen, weil sie verstehen einfach immer alles, was wir tun. Auch wenn wir Umfragen machen, zum Beispiel, warum kämpfen wir gegen Tiefseebergbau? Dann sind die FörderInnen immer die Ersten in der Gesellschaft, die verstehen, warum es notwendig ist. Und deswegen gibt uns das natürlich ganz, ganz viel Unterstützung. Und es ist wirklich, wirklich schön. Und dann gibt es ein paar sehr sperrige Themen, die aber trotzdem notwendig sind und wo es manchmal auch wütende Briefe gibt. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Vermögenssteuer. Manchmal gibt es kein Verständnis, warum fordern wir von hochvermögenden Menschen mehr Steuern als von weniger Vermögenden. Aber trotzdem in der Debatte miteinander, es ist immer ein guter Austausch.
Und das klingt ja auf jeden Fall schon mal nach einer sehr, sehr wichtigen Basis auch für euch zu merken, da ist ein Verständnis da, da ist eine enge Beziehung da und die Themen, die ihr tatsächlich auch in die Welt tragen wollt, die werden gestützt und auch unterstützt. Finde ich zumindest ein sehr, sehr schönes Zeichen. Was ich interessant finde, du hast ja gerade schon so diese drei Wirkungsfelder einmal aufgezeichnet. Am Ende steckt da ja auch die Frage dahinter, was ist eigentlich Leistung für euch und wie bewertet ihr auch Leistung? Und es ist ja gerade auch so eine schöne aktuelle Debatte, über die so viel gesprochen wird. Der Ruf nach Leistung wird immer größer. Natürlich, wenn man jetzt von der Politik ins ganze Land ruft, zu jeder einzelnen Person, aber genauso finde ich auch innerhalb der Unternehmen, nämlich das sehr, sehr stark war. Für so eine Organisation wie Greenpeace, die ist, was bedeutet da Leistung für dich und euch oder wie übersetzt ihr das auch für euch?
Ich glaube, der Leistungsbegriff, Leistung wird tatsächlich intern nicht so gern verwendet von vielen, aber der Leistungs- oder Performance-Begriff, auf den wir uns alle einigen können, ist, dass wir Schritte in die richtige Richtung machen. Ich glaube, das ist das Minimum und das muss man auch wissen. Aber tatsächlich reden wir eher von einer Theory of Change. Das sind unsere sehr, sehr langfristigen Hebel. Oder wir reden von Wirksamkeit. Was brauchen wir, um Handlungsdruck zu erzeugen? Und dann gibt es andere Bereiche in der Organisation, wie zum Beispiel die IT oder Fundraising, die natürlich ganz stark über Leistung sprechen. Und für uns ist die Führungsherausforderung, dass diese Bereiche nicht auseinanderfallen, dass die einen nur über die Aspekte retten, welchen Wandel in der Gesellschaft wollen wir erreichen, und die anderen sprechen nur über Performance-Indikatoren. Und hier muss permanent ein Austausch stattfinden und permanent eine Vermittlungsleistung, damit die Teams nicht auseinandergehen und in unterschiedlichen Welten vor sich hin leben, sondern dass sie immer wieder zusammenrücken und sich angleichen und gemeinsam in die möglichst ähnliche Richtung ziehen.
Du hast es ja gerade schon so beschrieben, klar, so Aspekte wie Fundraising, da ist so etwas wie Wirksamkeit natürlich sehr gut messbar. Am Ende geht's, kann man gut vergleichen, was haben wir letztes Jahr eingenommen und haben wir dieses Jahr mehr oder weniger eingenommen. Man kann sich finanzielle Ziele setzen und gucken, habt ihr die erreicht oder nicht erreicht. Das ist ja bei, kann ich mir zumindest vorstellen, zumindest den großen Säulen, euren großen Wirkfeldern vielleicht gar nicht immer so leicht, ne? Wenn wir über die Biodiversität sprechen, wenn wir vielleicht auch über Ausstieg aus fossilen Energie, systemischen Wandel sprechen. Wie probiert ihr diese Wirkungsfelder für euch trotzdem so greifbar zu machen, dass ihr so das Gefühl habt, wir erkennen auch einen Fortschritt und können uns auch daran orientieren, ob wir tatsächlich vorankommen, ob das, was wir tun oder beitragen wollen, beeinflussen wollen, ob das auch wirkt? Was sind denn da so die Mechanismen, die ihr probiert einzusetzen?
Wir versammeln uns erstmal hinter den langen Leitlinien, also zum Beispiel 10-Jahres-Ziele oder die Theory of Change. Und wir sind natürlich in ständigem Abgleich auch mit dem europäischen Programm und den internationalen Zielen. Das macht es nicht gleich gerade leichter. Und dann für das deutsche Büro gucken wir, dass wir Einjahrespläne haben, natürlich auch Dreijahrespläne und die Ebene darunter, da kommen dann alle wirklich eng zusammen, gemeinschaftlich als Teams arbeiten wir mit OKRs. Und es war ein relativ langer Weg, weil natürlich eine Kampagnenlogik oder sich im politischen Raum zu bewegen oder auch Bildungsarbeit zu machen, folgt natürlich nicht immer nur Quartalszielen. Aber wir haben das jetzt nach 10 Ringen und weil einige Teams so begeistert damit angefangen haben, geschafft, dass jetzt alle unter OKRs arbeiten und auch gerne tun. Und so verteilen wir auch unsere Ressourcen. Und dann gibt es natürlich auch so ein paar Leitfragen, die wir manchmal haben. Und eine, die ich verwende, das ist nicht bei allen Mitarbeitenden ähnlich, aber eine, die ich verwende, ist schon: der Mensch, der 10 € im Monat für uns spendet, ist das jetzt das, was sich Menschen draußen vorstellen, was wir tun? Ist das jetzt wirklich die beste Idee, die wir dafür machen können? Und das hilft mir manchmal, also sowohl um uns selbst zu erden, aber auch um wirklich zu überlegen, vielleicht geht es noch ein bisschen besser, vielleicht können wir noch einen halben Schritt weitergehen, dass wir unser Ziel besser erreichen.
Gerade, dass ihr OKR einsetzt, Objectives and Key Results, finde ich total spannend, weil man das ja auch schon so aus so einer klassischen Managementlehre kennt, ne? Also auch klassische Managementlehre, Zielerreichungssysteme auch zu erkennen, okay, auch für eine NGO wie Greenpeace relevant, finde ich auf jeden Fall super, super spannend, aber macht für mich natürlich auch Sinn als ein Instrument, um Orientierung zu bekommen und wirklich zu sehen, erreichen wir unsere Ziele, was sind die Ziele, worauf verwenden wir auch die limitierten Ressourcen, genau darum geht es natürlich am Ende. Ich bin so ein bisschen neugierig, ich weiß nicht, ob du uns ein Beispiel geben könntest, was könnte dann so Worin könnte so ein Objective für euch bestehen? Also wenn ihr probiert, auch Wirkungsfelder, eure Tätigkeit so ein bisschen nochmal in so ein qualitatives Objective zu packen. Was ist denn so zum Beispiel ein Punkt, wo ihr probiert, ich weiß nicht, auch so mit Blick auf ein Jahr oder so für euch intern nochmal so Orientierung zu geben und einen Fokus zu setzen? Was könnte das zum Beispiel sein?
Ich kann dir ein Beispiel geben aus dem Hot Topic KI. Gerade, weil uns das natürlich auch umtreibt. Und ich habe relativ früh geahnt, dass wir auch sehr technologieavers enden könnten, weil natürlich sind die Schwächen von KI aus Sicht einer Umweltschutzorganisation offensichtlich, gerade was Wasser- und Energieverbrauch angeht. Und wir haben dann sehr, sehr früh schon vor 3,5 Jahren damit angefangen, uns aktiv damit auseinanderzusetzen. Was bedeutet es für uns als Organisation? Wie nutzen wir KI ein, um zum Beispiel bessere Kampagnen zu machen oder um effizienter zu werden? Aber auch, welche KI-Modelle sind für uns überhaupt verwertbar? Und gleichzeitig haben wir Studien rausgebracht dazu, wie hoch der Energieverbrauch ist, wie er hochlaufen wird, und haben uns so dann im Markt auch bewegt und haben Glaubwürdigkeit aufgebaut. Und das geht dann auch direkt auf unsere OKR-Sets. Wir gucken uns an, wie können wir unseren eigenen Energieverbrauch senken, indem wir andere Modelle anwenden, also als Organisation, aber auch, was digitale Resilienz angeht, wo können wir zum Beispiel, welche Systeme können wir wechseln, wo können wir austreten, wo wollen wir wirklich unabhängig werden, wo brauchen wir zum Beispiel gewisse Tools überhaupt nicht, und dann draußen, wo können wir einen Beitrag in der Debatte leisten, welche Studien können wir rausbringen oder welche Akteure können wir zu besseren Praktiken auffordern. Und das ist dann so ein Gesamtset. Und dann handeln wir uns von Quartal zu Quartal weiter, aber haben konstant Erfolge. Entweder wir haben sie intern oder wir haben sie extern. Und das ist ein schönes Beispiel, wo es verschränkt wird, weil zum Beispiel, wenn wir bei Fossilen aufrufen, dann sind wir in unseren eigenen Geschäftspraktiken natürlich gar nicht so betroffen. Und natürlich haben wir elektrifizierte Flotte und so weiter und so fort. Aber wenn es etwas ist, was den Kern unserer Geschäftstätigkeit betrifft, wie KI, aber auch die Forderung nach draußen, wird es natürlich erst richtig spannend.
Total, ne? Und daran sieht man, finde ich, auch, also genau einerseits, wie komplex auch diese Welt wird, auch das, ich sage jetzt mal, purpose-getriebene, idealistische am Ende dann trotzdem mit gutem, effizienten Handeln zusammenzubringen. Also ich finde, da ist KI, finde ich, auf jeden Fall ein super Beispiel. Aber gleichzeitig dann auch so ein Orientierungspunkt, wo ihr sagt, so hey, wir müssen uns irgendwie aufstellen, was KI angeht, das in konkretes Handeln zu übersetzen. Weil das ist ja wirklich die Frage, also mit welchen Modellen wollen wir zusammenarbeiten, wie können wir Energie reduzieren. Das sind ja wirklich ganz, ganz handfeste Fragen, die euch im Alltag beschäftigen, die sich aber am Ende von einem größeren Wirkfeld runterbrechen lassen, ne? Und ich finde das schon total spannend zu sehen. Also welche Fragen, welche auch alltäglichen Verhaltensweisen und Entscheidungen lassen sich daraus auch ableiten, die für euch aber super, super wichtig sind, ne? Auch um glaubwürdig zu bleiben und auch glaubwürdig zu handeln. Ja. Man hört ja schon raus, am Ende NGO-Wirkfelder, die am Ende natürlich eher was mit Weltrettung auch zu tun haben, wenn man es mal so ein bisschen plakativ beschreiben will. Es geht ja auch um das große Thema Purpose, ne? Also es hat eine gewisse Sinnorientierung. Was können wir beitragen für eine gute, bessere Welt? Auch das Thema Purpose ist ja etwas, was in den letzten Jahren immer mal wieder, finde ich, auch durch die wirtschaftliche Welt getrieben worden ist, auch als Performance-Treiber, muss man ja sagen, ne? Als eher so ein Aspekt, wo es nicht unbedingt darum ging, jetzt nur, was tun wir der Welt Gutes, sondern was können wir auch tun, damit Menschen gerne zur Arbeit kommen und motiviert arbeiten. Wenn du so als auch mal so auf das Thema Purpose schaust, aus dem Blick einer Organisation, die ja originär auch einen Purpose verfolgt, was ist das Gute daran, sowas als Unternehmen zu haben? Was spürst du in der Organisation durch den gemeinsamen Purpose, den ihr verfolgt?
Also eine Sache, die ich ganz konkret spüre, ist, wenn wir offene Positionen haben und sich Menschen bewerben. Und jetzt kommen aus diesen Purpose-Gründen ganz, ganz viele Menschen aus anderen Welten, anderen Organisationen, von Versicherungen, von Banken, von Beratungshäusern und bewerben sich bei uns. Und es war vor einigen Jahren noch anders. Also wir hatten auch eine andere Einstellungspolitik und das freut mich immer ganz besonders. Und wenn dann aber Menschen aus der externen Welt bei uns anfangen, braucht es erstmal so ein halbes Jahr Angleichungsprozess, ja, bis es so kulturell so ein bisschen assimiliert ist. Und dann merke ich, dass es wirklich anders ist, wenn man purpose-getrieben ist und dann den Performance-Aspekt nachzieht. Und bei anderen Organisationen ist es ja meistens so, die waren performance-getrieben und ziehen dann Purpose nach. Und bei uns geht es darum zu verhindern, dass das eine das andere übertrumpft, sondern es muss eng verwoben sein. Also dieser Irrglaube, zuerst kommt Purpose und dann Performance, ist wahnsinnig hinderlich, aber umgekehrt natürlich genauso. Wir wollen nur leisten und dadurch verlieren wir aber unseren originären Purpose, sondern es muss eng verzahnt sein, immer wieder miteinander in Beziehung gebracht werden und dann sind wir stärker. Aber ein Purpose, nur weil man Purpose hat, ist leider auch nicht richtig. Weil dann, es gibt so viele Aspekte, du hast es ja vorhin skizziert, wo man tätig werden könnte. Und dann verlieren wir unseren Fokus, unsere Wirkmächtigkeit, auch unsere Sichtbarkeit und letztendlich auch unsere Relevanz.
Wo siehst denn du so die größten Risiken jetzt so für so eine Organisation, wie es Greenpeace ist, wenn, ich sag jetzt mal, die so eine rein idealistische Überzeugung und die Purpose-Orientierung zu sehr überhand nimmt? Was können das für Konsequenzen haben für so eine Organisation, wenn tatsächlich die Performance nicht nachzieht?
Na, die Steuerungsmöglichkeiten werden geringer und letztendlich sind die Menschen dann auch, die Mitarbeitenden, orientierungslos und neigen zu starker Überarbeitung und haben aber nie das Gefühl, dass es genug ist, was ja klar ist bei den großen Zielen, die wir haben. Und es ist auch, Performance-Messung ist auch ein Schutz für Mitarbeitenden. Das mögen natürlich nicht alle so sehen, aber es ist tatsächlich so, dass wenn die Organisation stark ist und Ziele vorgibt und hilft, die zu erreichen, oder bei OKR ist es ja auch so angenehm, dass man nicht immer, weil man so ambitionierte Ziele setzt, dass man sie gar nicht erreichen muss, sondern sich nur in die richtige Richtung bewegt, dass wir den Mitarbeitenden helfen, trotz dieser ganzen Rückschläge in der externen Welt. Also natürlich kann es frustrierend sein, wenn wir helfen wollen, dass Schutzgebiete ausgewiesen werden oder dass Gesetze geändert werden. Und es sind so lange Linien. Und um da Motivation zu haben, hilft es, in kleine Schritte zu denken und zu unterstützen und zu sagen, hey, wir sind doch schon ein Stück weitergekommen und dieses Ziel ist jetzt erreicht und jetzt machen wir uns das aufs Nächste. Anstatt so ein weites Feld zu lassen und den Mitarbeitenden dann völlig zu überlassen, in welche Richtung sie sich bewegen, weil das ist eine Burnout-Garantie.
Finde ich total spannenden Punkt. Kann ich auch total nachvollziehen. Also so ein inneres Feuer, was ja aus einer inneren Überzeugung entstehen kann. Und so hast du es ja auch beschrieben. Da kommen Menschen aus der freien Wirtschaft zu euch, mit Sicherheit jetzt nicht für eine große Gehaltssteigerung, ne, sondern weil sie am Ende wirklich eher den inneren Antrieb dafür haben. Aber es macht ja auch was mit uns. Wir finden eine Gruppe von Menschen, die für eine ähnliche Sache antreten. Wir wollen, dass sich etwas verändert, auch in der Welt. Und das, glaube ich, so tatsächlich dieses fehlende Grenzen ziehen, dieses Überarbeiten, dieses Nicht-Wissen, wann ist auch genug und wo können wir auch mal einen Fortschritt feiern und auch mal den Stift fallen lassen. Das ist mit Sicherheit zumindest auch eine Gefahr, die da ist. Und deswegen finde ich dieses Fokussieren, und du hast auch das im Zusammenhang mit OKRs genannt, auch zu wissen, wofür wollen wir unsere Ressourcen eigentlich einsetzen und wofür vielleicht aktuell auch gerade nicht, weil entweder die Ressourcen nicht da sind oder es vielleicht nicht so sehr im Fokus steht, ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Führungsfrage. Ne? Gerade vielleicht auch in einem Feld, wo man sich schnell verlieren kann, weil es so viele Möglichkeiten gibt, so viele Probleme natürlich auch in der Welt, ne, die man gerne anpacken möchte oder auch lösen möchte. Nina, du hast auch noch gesagt, am Ende ist es auch Führungsaufgabe und auch so ein bisschen Managementaufgabe, Purpose und Performance zu verzahnen. Also nicht das eine zu sehr loslaufen zu lassen, sondern eher zu schauen, wie kriegen wir immer wieder auch in einer Regelmäßigkeit beide Aspekte zusammengeführt. Wie kann das aussehen, wenn du jetzt mal aus so einer Führungsrolle schaust? Was probierst du, was probiert ihr, um da auch immer wieder diese Verzahnung hinzubekommen?
Ich glaube, es ist dieser Dreiklang aus Wollen, Können und Müssen. Und der muss ausgewogen sein in der Führung. Also der Purpose-Gedanke ist eher das Wollen. Und das kann ich allen Mitarbeitenden erstmal unterstellen. Sie wollen in ihrem Feld, in ihrem Bereich vorankommen. Deswegen sind sie bei der Organisation. Und dann ist es das Können. Also das ist ja auch häufig Thema in deinen Runden. Der Arbeitsmarkt verändert sich drastisch. Es gibt viele disruptive Technologien. Dann müssen wir gucken, sind denn Mitarbeitende noch befähigt? Haben sie die richtigen Weiterbildungen? Können sie das leisten, was wir von ihnen wollen? Ist es zu viel, zu ambitioniert? Oder ist es vielleicht gerade völlig vorbei an zum Beispiel veränderten Kommunikationswegen? Also müssen wir helfen. Das ist der Können-Aspekt. Und dann der Müssen-Aspekt, der ist natürlich nie gut gelitten, zumindest in einer nicht so hierarchischen Organisation wie unsere, aber dann ist es auch so, doch, aber dieses Ziel, an diesem Ziel wirst du jetzt gemessen. Und es gibt 17 andere wichtige Bereiche, die man auch noch machen könnte, vielleicht Lieblingsbereiche, vielleicht auch Studienexpertise, alles verstanden. Aber jetzt geht es um dieses eine Ziel. Und ich glaube, dieser Dreiklang muss ausgewogen sein. Und wenn eines davon zu dominant wird, dann merkt man das sofort. Also das gerät ins Schlingern und es gibt Widerstände und es gibt sonstige Aufreger. Und dann nehme ich mir immer Zeit zu reflektieren und trete einen Schritt zurück und denke, okay, was in diesem Dreieck ist jetzt nicht ausgewogen? Wo haben wir nicht aufgepasst? Das hilft mir immer sehr, um nachzujustieren.
Wenn du uns einen Einblick geben kannst, wo hast du denn mal zuletzt so eine Disbalance wahrgenommen bei euch, wo du gemerkt hast, so vielleicht auch mit Blick, kann auch ein größerer Zeitraum sein, das eine oder das andere ist ein bisschen mehr ins Hintertreffen geraten? Und woran hast du es so gemerkt zum Beispiel?
Wir fangen jetzt sehr, sehr stark an, Wirksamkeit zu messen, weil das gerade bei so systemischem Wandel interessant ist und weil wir auch häufig lange Linien angucken und deswegen ist Wirksamkeitsbetrachtung ein sehr spannendes Feld. Und da habe ich gemerkt, dass der Aspekt des Könnens häufig unterrepräsentiert ist bei uns. Also das ist teilweise so komplex, die Wirksamkeit zu messen, dass wir einige Mitarbeitende auf dem Weg, ich würde nicht sagen verloren haben, aber dass sie desorientiert waren. Und das ist ein Bereich, wo wir dann gesagt haben, okay, hier müssen wir mehr schulen, hier bilden wir Wirksamkeitsmanagerinnen aus, hier arbeiten wir auch mit externen Agenturen nochmal stark zusammen und gucken uns an, auch im Zusammenspiel mit denen, die sind ja in 35 Ländern präsent, wie machen das die anderen Kollegen, wie kommen wir weiter voran, wie messen die Büros im globalen Süden Wirksamkeit, was ist hilfreich, was nicht, wo hast du schon mal gescheitert? Und der Können-Aspekt war hier der unterrepräsentiert.
Also weil nicht ganz klar war, wie gehen wir daran, welche Fähigkeiten brauchen wir dafür, dass du gemerkt hast, da ist eine gewisse Unsicherheit da, was wir überhaupt tun und ob das überhaupt sinnvoll ist oder auch wiederum die Wirkung hat, die man sich da erwünscht.
Genau, das ist der Aspekt. Und natürlich, wir haben sehr langjährige Mitarbeitende teilweise, 20, 30, 40 Jahreskarrieren und manchmal fallen dann auch geliebte Praktiken weg, die damals super Sinn gemacht haben, aber jetzt sind sie einfach nicht mehr wirksam. Und das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Dimension, die wir auch kulturell berücksichtigen müssen. So, ja, das war gut, lange und es hat super funktioniert. Und jetzt gucken wir seit 2, 3 Jahren da drauf und merken, es funktioniert nicht mehr. Wir machen es jetzt anders. Und das ist natürlich auch ein kultureller Aspekt, der erstmal vermittelt werden muss und auch ein bisschen Abschieds- und Trennungsschmerz mit sich zieht.
Ja, wie jeder Change, ne? Und ich finde auch so etwas zu begleiten, ist natürlich immer hochspannend. Du hast vorhin auch schon so kurz durchblicken lassen, das Thema Leistung und Wirksamkeit hat ja auch immer so eine eigene Sprache und wird ja auf gewisse Art und Weise auch aufgenommen, ne? Also wie kommt so ein Wort wie Leistung an? Was ist vielleicht eine Alternative, die wir bei uns verwenden, um am Ende über zum Beispiel Wirksamkeit oder Zielerreichung zu sprechen? Warum ist so auch die Sprache und wie wir über Leistung und Wirksamkeit sprechen so wichtig und was so deine Erfahrungen, die du damit gemacht hast, gerade wenn ihr jetzt auch beginnt, so Wirksamkeit nochmal ein bisschen vielleicht auch ausgedehnter zu messen, so welche Rolle spielt die Sprache darin und wie wir darüber reden und kommunizieren?
Ja, Sprache erschafft Realitäten, vor allem Organisationsrealitäten. Also ich mache mir manchmal, ich würde nicht sagen Spaß daraus, aber schon kleine Experimente, wir arbeiten ganz stark mit Mindbombs und sagen, wir wollen Dinge platzieren in den Köpfen der Menschen, die Wandel voranbringen. Und organisationsintern nenne ich das manchmal so Mouthbombs. Also ich platziere einen Gedanken oder wirklich eine Sprachformulierung, die davor sicher nicht da war und gucke, wie verselbstständigt die sich. Es geht oft gut, es geht manchmal auch fürchterlich schief, weil da begegnen wir ein halbes Jahr später diese Formulierung in einem völlig anderen Zusammenhang und auch diese, nein, das war nicht beabsichtigt. Aber ganz, ganz häufig gelingt das, sprachliche Modelle bei uns zum Beispiel in der Nautik. Das ist total gut, weil wir eine Schiffs- und ein meeresstarkes Erbe haben, eine starke Vergangenheit. Und wenn wir dann Bilder platzieren, dann ist es viel, viel leichter zu folgen, als wenn wir so ein Business-Sprech oder so Management-Terminologien verwenden. Das funktioniert nicht. Nichtsdestotrotz muss natürlich der Ursprung schon fundiert sein. Es bringt nichts. Den Versuch gab es auch mal, das war vor meiner Zeit, dass Holokratie versucht wurde einzuführen. Das ist fürchterlich schiefgegangen, weil die Organisation viel zu groß war und das auch dann nicht rigide nachgehalten wurde. Also wir können nicht alles neu erfinden, aber gerade sprachlich, finde ich, kann man sehr kulturell eingehen auf das, was da ist und dann drauf aufsetzen und weitergehen.
Wie ist denn so deine Erfahrung? Weil ich finde, so dieses bildliche Sprache wählen und auch eine Sprache, die zur Kultur passt, ist für mich super eingängig, kann ich extrem nachvollziehen. Ich kann mir gleichzeitig vorstellen, auch wenn es um so ein Thema geht, wie zum Beispiel Leistung oder vielleicht gibt es auch andere Themen rund um Change, Widerstand, wo man so das Gefühl hat, oh, ist jetzt nicht immer so eine positive Konnotation mit dabei, dass so ein sprachliches Einbetten auch dazu führen kann, dass man es weicher macht, als es sein sollte. Ne? Man probiert so ein Thema so ein bisschen wie ein Geschenk zu verpacken und in die Organisation reinzubringen. Wie blickst du auf so ein Spannungsfeld, so von Dinge klar aussprechen, was sie sind und was auch die Forderung dahinter ist, aber tatsächlich vielleicht auf der anderen Seite eher zu schauen, wie übersetzt man das in eine Organisation, dass auch natürlich eine Akzeptanz entstehen kann. So wie blickst du so auf diese Balance und dieses Spannungsfeld?
Ich sehe das genauso wie du. Ich finde auch zu viel Politisierung der Sprache oder dem Gegenüber auch nichts mehr zutrauen, alles einbetten, alles weichspülen bringt überhaupt nichts. Also da bin ich bei dir. Ich glaube, es hilft, wenn man den Blick auf Muster des Gelingens richtet. Also wenn man wirklich positive Beispiele in der Organisation sieht und dann quasi isoliert und heraushebt und sagt, das ist wirklich ein Muster des Gelingens und was können wir in anderen Bereichen von lernen. Damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und natürlich, ich bin trotzdem Freundin der gepflegten Provokation. Manchmal muss man einfach krasse Sachen sagen, danach kriege ich Anrufe, du Nina, bei diesem Wort echte Triggerwarnung. Und ich so, naja, hört mal, also man kann einfach mal einen arbeitsrechtlichen Begriff verwenden in einem Meeting, ohne dass es gleich eine Triggerwarnung ist, aber diese Auseinandersetzung haben wir natürlich ganz stark und es muss beides sein und auch hier balanciert. Aber das, wenn das Weiche überwiegt, dann ist es auch nicht aufrichtig den Mitarbeitenden gegenüber, weil das ist wie bei Kindern, die keine Noten kriegen, sondern Kreise. Die wissen doch ganz genau, was ein halber Kreis bedeutet. Die sind ja nicht bescheuert, ja? Und deswegen, finde ich, kann man schon aufrichtig sein und dann eben eher bilateral und nicht in der großen Runde natürlich, aber so ein aufrichtiges Miteinander und dann auch offen sein für Kritik gegenseitig, das hilft dann.
Ja, ich find's ein total spannendes Thema, weil genau, ne, es gibt, glaube ich, nicht den einen komplett richtigen Weg, aber ich finde, für sich zumindest reflektiert in die Kommunikation zu gehen zwischen einerseits, wir wollen Impuls setzen, wir wollen ja etwas verändern und manchmal braucht's vielleicht auch mal den bisschen krasseren Impuls und auch mal zu gucken, wie wirkt das versus, wie kann ich sicherstellen, dass es nicht eine Organisation aufsprengt und Unsicherheit und Angst kreiert, sondern im besten Fall ja zu Akzeptanz übergeht. Und du hast ja auch schon beschrieben, auch ihr seid ja eine Organisation und da können sich, glaube ich, ganz, ganz viele Unternehmen auch mit identifizieren, wo es auch schon einige Mitarbeitenden gibt, die ganz lange schon Teil der Organisation sind und die auch ganz andere Zeiten erlebt haben und die sich vielleicht dann wirklich denken so, okay, jetzt kommt so das Nächste um die Ecke und früher haben wir es doch so und so eigentlich immer gemacht und eigentlich hat es doch immer gut funktioniert. Was begegnet dir da so, wo du auch das Gefühl hast, das macht den Wandel, in dem ihr ja auch zwangsläufig gerade euch befindet, den macht es manchmal auch so ein bisschen schwer, auch so von innen heraus schwer. Was steht der Veränderung vielleicht auch manchmal im Weg?
Ja, wir sind ja eine Organisation, die sehr viel Wandel von der Gesellschaft erwartet. Und das ist dann manchmal hilfreich, daran zu erinnern, guck mal, wir wollen, dass alle sich drehen und ändern. Wie wäre es, wir machen mal mit. Und das ist genau diese Balance, wie du sagst, dass man eine Stabilität bietet und eine gewisse visionäre Kraft. Wir haben zum Beispiel jetzt eine große Umstrukturierung. Und wir haben das nicht aus einem Mangel heraus gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben zu viele Mitarbeitende oder die Kosten sind zu hoch oder die Einnahmen stimmen nicht, sondern wir haben gesagt, draußen, die Welt verändert sich so schnell, wir strukturieren jetzt um, alle bleiben an Bord, aber alle sind wirklich aufgerufen, sich zu verändern und neue Rollen anzunehmen und wirklich mitzuziehen, damit wir wirksamer werden. Und das ist ein großer, großer Change. Aber wir haben an beiden Strängen gezogen. Einmal Sicherheit geben, aber andererseits auch anspruchsvoll sein und sagen, bitte, geht nach draußen, guckt euch an, was braucht es in der Welt, wie werden wir wieder sichtbarer und wirksamer. Und damit habe ich gute Erfahrungen.
Ja. Worauf kommt es aus deiner Sicht an, gerade wenn es so ein fundamentaler Wandel ist? Man hört schon, ihr probiert die Sicherheit zu geben einerseits, ne? Also niemand muss hier von Bord gehen, um mal so wieder einen Begriff aus der Nautik vielleicht zu verwenden. Alle bleiben an Bord und trotzdem wird sich viel verändern. Was ist dir wichtig? Worauf probiert ihr zu achten, so eine Veränderung möglich zu machen? Worauf kommt es vielleicht auch in so einer Organisation wie Greenpeace an? Was braucht es aus deiner Sicht, damit das irgendwie auch gelingen kann? Ist ja mit Sicherheit auch ein großer Umbruch, ne, den ihr da gerade vollzieht.
Die Mitarbeitenden brauchen Nachvollziehbarkeit. Was ist die Begründung dafür? Warum machen wir das? Was sind unsere Absichten dahinter? Das ist natürlich, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, eine sehr diskussionsfreudige Kultur. Sehr viel wird kritisch hinterfragt. Das ist ganz wichtig. Und dann ist ein Aspekt, der unheimlich hilfreich ist, Humor. Ich habe neulich mit einer Professorin von der Uni Hamburg gesprochen und die hat für gelingende Meetings 5 Faktoren aufgestellt und einer davon war Humor. Und ich arbeite sehr stark mit Humor, aber ich habe manchmal so den Verdacht, das ist vielleicht ein bisschen drüber. Und dann habe ich sie gefragt, du, gibt es auch Übertreiben? Da hat sie gesagt, das gibt es aus der Forschung eindeutig, aber nicht in Deutschland. Und das fand ich ganz schön, weil es gibt tatsächlich, ich habe zum Beispiel lange in Kenia gearbeitet und da sind die Meetings, obwohl die Rahmenbedingungen nochmal deutlich niedriger sind, sehr, sehr viel lustiger. Und da habe ich viel gelernt und das versuche ich dann bei uns auch zu implementieren, dass die Rahmenbedingungen, und das heißt nicht sich über Dinge lustig machen, aber über manche Situationen sehr, sehr wohl. Und das hat ein ganz stark einendes Element und bringt Leute ganz stark zusammen. Und das feedbacken auch viele Kollegen, dass sie sich das abschauen und dass es dann besser geht, weil natürlich sind manche Dinge auch gar nicht lustig und dann muss man aktiv dagegen steuern und die Komik und das Schöne und das Lustige aus den Situationen rausholen um jeden Preis.
Also ich find's wunderbar, weil ich kann es auch so gut nachvollziehen. Ich würde aber auch sagen, das ist schon echt eine Fähigkeit, das zu können. Ne? Also eine ganz besondere Fähigkeit, glaube ich, in so einem Rahmen da auch eine gute Prise angemessenen Humor reinzubringen und gleichzeitig, wenn man sich da, glaube ich, selber hineinversetzt in so eine Situation, das macht ja wirklich was mit einer Runde. So, wenn eine gewisse Spannung im Raum ist oder auch so ein bisschen, man kennt es ja selber, auch der Körper sich ein bisschen fest anfühlt, weil man nicht ganz weiß, so in welche Richtung geht das gerade, dann, und man lacht mal, ne, das löst ja auch was. Alle sind ein bisschen gelöster. Ich glaube, der Kopf wird auch freier. Man hat vielleicht ein bisschen weniger dieses Problemdenken und weitet vielleicht auch einfach mal den Blick wieder. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein sehr, sehr hilfreiches Instrument ist. Hast du einen Tipp für gelingenden Humor? Muss man sich da einen Witz parat legen? Oder ist das auch eine Prise, ich würde mal sagen, Schlagfertigkeitskompetenz, die man dafür braucht?
Ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, wie ähnlich die Empfindungen manchmal sind in so quälenden Terminen. Und wenn man selber den Gedanken hat und äußert den mal auf milde Art und Weise, dann klappt das eigentlich ganz gut, weil mindestens 3 Leute müssen einfach lachen. Ich glaube, präzise Beobachtungsgabe und dann das Äußern pointiert in zum richtigen Zeitpunkt, das hilft. Aber also 10, 20 Witze parat haben geht auch, aber das ist schon, finde ich, Stufe 2. Also das muss dann schon ein vertrauter Rahmen sein. Ich habe bessere Beobachtungen über Beobachtung und dann beobachtendes Äußern, liebevoll Äußern gemacht.
Ja, total gut. Wär total spannend, mit dir nochmal in so ein paar Jahren zu sprechen und mal zu gucken, so hat sich der Humor auch noch ein bisschen mehr ausgebreitet, ne? Vielleicht ist das ja auch ein Impuls, der irgendwann nochmal stärker Teil der Kultur wird. Ja, du hast ja schon so angedeutet, finde ich, ihr seid gerade in einem Veränderungsprozess, da verändern sich Dinge strukturellerweise, es wird anders über nochmal Wirksamkeit nachgedacht, da stehen bestimmte Prozesse mit Sicherheit auch dahinter. Wir haben jetzt auch über Kultur gesprochen. Du hast schon erwähnt, da gibt's Menschen in der Organisation, die sind schon ganz lange da, dann kommen Menschen mit dazu, die bringen ganz neue Impulse, vielleicht auch aus der freien Wirtschaft mit rein. Also irgendwo auch so ein gewisser Melting Pot. Hast du so einen Gedanken dazu, wie so ein Spagat gelingen kann, um das Alte und das Neue zusammenzubringen? Also sowohl anzuerkennen, was da ist an Identität, an Fähigkeit, an Haltung in einer Organisation, aber wo es auch gelingen muss, das, was da ist, ab und zu mal so ein bisschen aufzubrechen, damit auch was Neues entstehen kann. Ne? Gerade kann ich mir vorstellen, so ein Umfeld, wo vielleicht tatsächlich, ne, auch viele oder einige Mitarbeitenden viel schon erlebt haben, viel Erfahrung gemacht haben, sich sehr stark mit einer gewissen Form von Kultur und Struktur vielleicht identifizieren. Wie schafft man das, so ein bisschen die Brücke zwischen alt und neu zu schaffen?
Ich glaube, was hilft, ist Triangulation. Also man guckt sich die beiden Menschen an mit ihren oder die beiden Gruppen von Menschen, manchmal sind es ja auch mehrere, und guckt dann, ob sie ein vereintes, höheres Ziel haben. Und das ist gar nicht so trivial, weil es ist natürlich kein Mission Statement und es ist kein ganz hohes Ziel, sondern das befindet sich meistens auf so einer mittleren Ebene. Das ist zum Beispiel ist es eine Verbundenheit zu einer gewissen Region oder vielleicht ist es eine Verbundenheit zu einem gewissen Bereich, in dem zum Beispiel Landwirtschaft oder so, in dem Greenpeace arbeitet oder das ist irgendwas, hinter dem sich Menschen gemeinsam versammeln können und dann diskutiert man darüber und bewegt sich auf dieser Ebene zusammen voran. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht und das hilft. Und dann ist es auch ein einfaches Format, das habe ich von dir gelernt. Wir machen häufig Teambuilding, wir machen viel, arbeiten viel auch mit Aufstellungen, natürlich nicht im Sinne von Familienaufstellung, aber schon, wo man sich im Raum bewegt und wo man die Schwächen und die Stärken sieht, auch des anderen. Wir geben auch häufig so Spontan-Feedbacks, wo sich die Leute gegenüberstehen und einfach sich kurz in die Augen blicken und sich 30 Sekunden erzählen, wie sie den anderen im letzten Monat empfunden haben. Und das sind keine regelmäßigen Formate oder regelmäßig, sagen wir mal, einmal alle halbe Jahr, aber immerhin, das ist so nachhaltig und es trägt sich wirklich weiter. Und das sind keine strukturellen Dinge, die man immer einführen kann, sondern wirklich manchmal so individuellere Interventionen. Und das klappt gut meistens, ja.
Ja, man merkt so dieses Verbindende, was verbindet uns trotz vielleicht gewisser Differenzen oder unterschiedlicher Sichtweisen, danach zu suchen. Ich finde ganz, ganz interessant, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass einige die Hypothese haben, aber ja, dann sucht man das Verbindende oben im Purpose, ne? Oder in dem, was wir so vielleicht übergeordnet erreichen wollen. Aber ich finde es einen spannenden Aspekt, ob das nicht vielleicht dann doch ab und zu weit weg ist oder zu abstrakt wirkt. Natürlich ist es legitim, natürlich ist da eine Kraft dahinter, aber was verbindet uns noch irgendwo auf sehr viel unmittelbarer Ebene? Und da finde ich diesen menschlichen Aspekt vielleicht auch das, was manchmal ja noch gar nicht sichtbar ist. Deswegen sind diese Übungen so toll, die du besprochen hast. Finde ich schon sehr, 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 sehr gut. Was kann man so als Führungskraft tun, so im Alltag ansonsten so ganz niedrigschwellig, ich sag mal, so fernab von wir machen jetzt mal so einen Workshop oder so dazu, so niedrigschwellig, um auch in so einem Team mehr verbindende Elemente zu schaffen. Wo hast du das Gefühl, wo kann es gelingen, mehr Verbindung herzustellen zwischen den Menschen?
Ich will ganz kurz noch auf deinen Aspekt eingehen, der Mission. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sich über kulturelle Themen verständigt, dann sind manchmal ganz andere Gedankenmuster oder so mentale Modelle hinter dem Aspekt Kultur oder wie retten wir den Planeten oder andere Dimensionen, die dann einfach gar nicht in Einklang gebracht werden können, weil so andere Grundannahmen darunter liegen und bis die aufgelöst werden, werden wir noch ein Dreivierteljahr beschäftigt. Deswegen halte ich es gern auf einer Ebene darunter. Wo begegnen wir uns jetzt bei diesem Teilziel oder bei diesem Jahresziel? Was finden wir daran gut, was nicht? Und was finden wir aneinander gut? Ich habe damit bessere Erfahrungen gemacht als so ganz abstrakt, weil dann nickt man sich zu, freut sich, schüttelt die Hände und die Konflikte bestehen aber weiter, weil man sich zu sehr im Abstrakten bewegt. Und das ist ein Weg, um auch die Führungskräfte gut mitzunehmen. Was wir jetzt gemacht haben, und das ist Greenpeace-spezifisch, aber es trifft, glaube ich, auf alle Organisationen, die nicht sehr hierarchisch sind, dass die Führungskräfte sich häufig als Vermittler zwischen Team und Vorstand empfinden. Und ich glaube, diese Last sollte man ihnen nehmen und sie noch stärker befähigen, Führungskräfte zu sein. Ich glaube, was wirklich hilft, auch in Phasen des Wandels, ist, dass man Menschen auf einer Ebene zusammenbringt. Ihr seid jetzt Führungskräfte mittlerer Ebene, das sind eure Challenges, das sind die Erwartungen. Tauscht auch gerne drüber aus, redet gerne drüber, was unfair ist, was ihr ablehnt, was ihr doof findet, gar kein Problem. Aber bitte tauscht euch auf eurer Ebene aus und nicht unten und nicht oben, sondern auf der Ebene. Und das kann viel Kraft entwickeln.
Kann ich total gut nachvollziehen. Und ich dachte auch gerade, erst durch diesen Austausch, erst durch diese Zeit, die man miteinander verbringt, kann man ja genau das auflösen, was du beschrieben hast, diese mentalen Modelle, die kannst du gerne gleich noch ein bisschen was erzählen. Mentalen Modelle, so wie ich es verstanden habe, wo wir vielleicht denken, wir sprechen über das Gleiche, aber es dann doch irgendwie nicht tun. Warum sind diese mentalen Modelle so wichtig? Also was steckt dahinter, wo wir vielleicht dann doch irgendwo manchmal mehr Konfliktpotenzial, Distanz noch zwischen uns haben, obwohl das im ersten Moment gar nicht so offensichtlich ist?
Also das einfachste Beispiel, aber was es, glaube ich, nachvollziehbar macht, ist ja, dass der Dachdecker anders als der Maurer über ein Haus redet, obwohl beide vom Haus reden. Und genauso ist es in Organisationen auch. Also egal, ob man über Performance redet oder über Purpose oder mein Lieblingsbeispiel ist die Kultur. Da schrillen bei mir immer alle Alarmglocken, wenn Kultur angeführt wird als Begründung für etwas. Und dann werde ich ganz ruhig fragen, so welchen Aspekt der Kultur meinst du genau? Was findest du, ist Greenpeace-Kultur? Warum reden wir da jetzt drüber? Und das ist wirklich ein sehr, sehr riskanter Moment, weil dann wieder alle auseinandergehen und jeder ist sich natürlich seines Kulturbegriffs sehr, sehr bewusst. Mir ist es, um noch einmal die Brücke zu schlagen, mir ist es zum ersten Mal aufgefallen, so ganz bewusst, als ich in Kenia gearbeitet habe und gemerkt habe, Menschen kommen nicht zueinander, bis mir dann eine Kollegin den Tipp gab, gesagt, Nina, guck doch mal die Nachnamen an. Die gehören zu anderen Tribes. Das klappt nicht so gut, verstehst du nicht? Und dann habe ich nochmal über Kultur anders nachgedacht und eben Unternehmenskultur ist eben nicht nur Unternehmenskultur, sondern sehr, sehr viele andere Aspekte spielen da auch noch rein, was man in privaten und persönlichen mitbringt. Und es gibt Überlappungen mit der Unternehmenskultur und der Interpretation dessen. Und deswegen ziehe ich dann immer die Menschen zu mir ran und sage so, bitte lass uns über diese Kulturargumentation sprechen. Was meinst du damit und was vermisst du hier oder was setzt du voraus? Und vielleicht kann ich diese Erwartung gar nicht erfüllen an der Stelle, weil ich einen anderen Kulturbegriff habe. Und das kann man auch in Runden sehr, sehr gut popularisieren, diese Diskussion. Es ist noch abstrakt genug, aber auch persönlich genug, um zu wirken.
Ja, es sind total schöne Beispiele, weil man daran auch merkt, ist ja sehr viel ein, das Bild hatte ich gerade vor Augen, etwas Unsichtbares, was einen vielleicht noch trennt, dann erstmal sichtbar machen, damit man dann doch erstmal was Gemeinsames schaffen kann. Ne? Also was nicht sichtbar ist, kann, glaube ich, nie irgendwie gemeinsam verstanden werden, ne? Sondern es braucht erstmal überhaupt diesen Raum, um zu besprechen, okay, warte mal, was ist Kultur oder was bedeutet, finde ich auch immer so ein gutes Beispiel, was ist ein gutes Team für uns irgendwo auch, ne? Die einen würden sagen, so ja, wenn alles reibungslos läuft, die anderen würden sagen, so ja, wir müssen uns schon vertrauen oder ich will mit euch schon gerne mal ein Bier trinken gehen, so, aber sieht das jede Person so und deswegen finde ich schon spannend, auf einer tiefergehenden Ebene zu moderieren, diese Gespräche auch zu ermöglichen, dieses Verständnis zu ermöglichen. Und ich glaube nur dann, und das wäre, glaube ich, diese Brücke zum Thema Change, nur dann kann, glaube ich, auch etwas Neues entstehen, wenn wir verstehen, wo wir herkommen jeweils und was wir zum Beispiel unter einer guten Zusammenarbeit oder einer passenden Kultur verstehen und daraus dann auch wieder etwas Neues formen können. Ja. Nina, mal so ein bisschen abschließend, wenn du so auf euren Weg schaust, das, was euch gerade beschäftigt und umtreibt, viel Change, Thema Wirksamkeit, natürlich Probleme in der Welt, am Ende dann trotzdem hoffentlich positiven Wandel in der Welt. Was würdest du sagen, was so eine Sache, die für dich in deiner Führungsrolle gerade besonders wichtig ist? Wo siehst du einen besonderen Fokus? Was probierst du in deiner Aufmerksamkeit gerade noch so ein bisschen zu stärken, weil es für dich als Mensch, für die Organisation, für das, was ihr bewegen wollt, einfach gerade fundamental wichtig ist?
Also für mich persönlich gucke ich ganz gern auf die Projekte, die zum Beispiel jetzt für Greenpeace sehr ungewöhnlich sind und die mir total viel Freude machen, mich auch motivieren, rauszudenken. Nur zwei Beispiele. Wir haben zum Beispiel als der russische Angriffskrieg anfing, sind wir wie alle anderen NGOs aus Russland verwiesen worden und haben dann quasi über Nacht ein Büro in der Ukraine aufgemacht. Und das gibt es seit über 3 Jahren. Und wir helfen, Abpaneele oder dezentrale Energieinfrastruktur auf Krankenhäuser und Kindergärten aufzubauen. Das ist was man von Greenpeace nicht so erwartet. Das ist ein völlig neuer Ansatz, aber es macht wirklich so viel Spaß, in diesen Dimensionen nochmal anders Lösungen herbeizuführen. Und ein zweites Lösungsprojekt, was wir machen, ist unser Bildungsteam, wo wir versuchen, mit Schule zeigt Haltung Lehrkräfte zu stärken, die sich zum Beispiel gegen den Rechtsruck verhalten oder die zu unterstützen. Oder wenn Schulen sich auf den Weg der Klimaneutralität machen wollen, unterstützen wir die mit Fahrplänen und geben ihnen ein Label, das nennt sich Schools for Earth. Und das sind so zwei Ansätze, die trotz aller Widerstände sehr, sehr, sehr positiv sind und so viel Kraft geben und so viel Freude machen. Und das versuche ich, wenn ich meine wenigen demotivierten Momente habe, versuche ich dahin zu gucken und zu sagen, ist das nicht schön, dass das möglich ist? Und so versuche ich das auch in der Führung zu machen. Also die Mitarbeitenden, wenn sie zu mir kommen, wenn wir Je Fixe haben oder so, gucke ich schon, was sind Muster des Gelingens, was hat Freude gemacht, was ist positiv, weil die anderen Aspekte sind so vorrangig und so drängend und die Problemfokussierung ist so überwältigend teilweise natürlich und da versuche ich eine Ausgewogenheit herzustellen zwischen dem Gegner und der Lösungsorientierung. Und das gibt mir Kraft, aber das gibt auch meinen Leuten Kraft.
Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Muster des Gelingens ist auf jeden Fall mal mindestens eine von einigen Formulierungen, die ich heute von dir mitnehme und ich finde gerade in dieser Welt, in der wir gerade leben, wo so viel im Umbruch ist. Ich glaube, egal ob auch manchmal im privaten Kontext oder im beruflichen Kontext, so ein bisschen auf das zu schauen, was schon gelingt, woraus wir Energie ziehen, Freude ziehen, was wir schon gestalten wollen und auch können, ist, glaube ich, total wichtig. Ne? Auch egal wie purpose-driven es sich gerade anfühlt oder nicht, daraus ziehen wir dann doch irgendwo auch Kraft und Energie und Motivation. Und das ist ja das, was wir brauchen, ne? Um weiter voranzugehen und etwas voranzutreiben. Nina, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für euer Wirken, für den auch Einblick in, ja, auch euren Change, muss man sagen. Würde mich sehr, sehr interessieren, da ein paar Jahren nochmal mit dir drauf zurückzugucken und mal zu schauen, was hat gefruchtet, wo waren die Stolpersteine, aber hoffentlich mit weiterhin sehr, sehr viel Wirksamkeit. Euch dafür alles Gute und bis bald.
Ja, vielen Dank. Hat auch Spaß gemacht. Dankeschön.
Das war Leading Well heute mit Nina Schönian. Ja, was bei mir besonders aus dem Gespräch hängen geblieben ist, ist ein Begriff, den Nina verwendet hat. Und zwar Muster des Gelingens. Gerade in der Zeit, in der wir ständig auf Krisen, auf Probleme, auf Defizite schauen, finde ich diesen Perspektivwechsel unglaublich wertvoll. Natürlich dürfen wir Herausforderungen nicht ausblenden, aber genauso wichtig ist es, bewusst auch mal wahrzunehmen, was bereits funktioniert, worauf wir aufbauen können, wo Veränderung schon heute gelingt. Denn genau daraus entstehen letztlich Dinge wie Zuversicht. Es gibt uns neue Energie, aber auch Motivation für den nächsten gemeinsamen Schritt. Deswegen meine Frage einmal an dich, wo gibt es vielleicht in deinem Team oder in deiner Organisation gerade ein Muster des Gelingens, auf das ihr vielleicht viel häufiger schauen solltet? Ich finde, das ist eine Frage, über die ihr auf jeden Fall mal nachdenken könnt. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie sehr, sehr gerne mit Kollegen und mit Bekannten oder einfach direkt auf LinkedIn. Und wenn du darüber unsere Arbeit unterstützen möchtest, dann schenke uns doch gerne deine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Eine Bewertung ist schnell gemacht, aber sorgt einfach dafür, dass genau diese Gedanken, diese Inhalte und Gespräche noch ein bisschen sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Wenn du dich darüber hinaus für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Führungstrainings oder eines Vortrages, zum Beispiel zu Themen wie psychologischer Sicherheit, gesunder Führung oder auch Führung in unsicheren Zeiten, dann nimm sehr, sehr gerne mit uns Kontakt auf. Alle Infos, wie du direkt mit uns in den Kontakt kommen kannst, findest du auch wie immer in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.